Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Expressin Václav Havel hat am vergangenen Montag in Prag die tschechische Übersetzung der Autobiografie Madeleine Albrights, der ehemaligen US-Außenministerin, feierlich aus der Taufe gehoben. Die amerikanische Politikerin tschechischer Abstammung hielt im Anschluss an die Präsentation eine Autogrammstunde in einer Prager Buchhandlung ab, zu der mehrere hundert Menschen erschienen waren. Albright selbst, die noch immer fließend Tschechisch spricht, hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass in ihren Memoiren nicht nur die Zeit als US-Außenministerin, sondern auch ihre ehemalige tschechische Heimat ausführlich zur Sprache kommt. Madeleine Albright nahm in Prag an der internationalen Konferenz Forum 2000 teil. Sie wurde auch von Staatspräsident Václav Klaus empfangen. Der deutsche Botschafter in Tschechien, Michael Liebal, hat sich am Montag in Prag bei einem Treffen mit Journalisten für einen Konsens beim Beschluss einer europäischen Verfassung ausgesprochen. Ein Schein in Rom, wo die Regierungen aller EU-Mitglieds- und Beitrittsländer eine endgültige Version des vom Konvent vorgelegten Verfassungsvorschlags ausarbeiten, würde die weitere Zusammenarbeit innerhalb Europas bedrohen, so Liebal. Slowenien und Tschechien sind gegen ständige Allianzen innerhalb der Europäischen Union. Diese widersprechen dem Sinn der Union, sagte der slowenische Präsident Janez Drnovšek am Dienstag nach einem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Václav Klaus in Ljubljana. Klaus, der sich zu einem offiziellen zweiten Besuch in Slowenien aufhielt, betonte seine Bereitschaft, Allianzen mit jedem EU-Mitglied im Kampf gegen Brüssel, Bürokratie, Zentralismus und übertriebene Regulierung zu bilden. Zu einem offiziellen Besuch in Tschechien weilte wieder der estnische Regierungsvorsitzende Johann Parts am Montag und Dienstag als erster Premier Estlands. Estland wird nach seiner Äußerung alle Anforderungen der EU bezüglich der Minderheiten erfüllen. Repräsentanten irakischer politischer Parteien, Stämme, Medienorganisationen, die in Basra tätig sind, schätzen die humanitäre Hilfe seitens der Tschechischen Republik sehr hoch. Dies folgt aus einem Treffen der Vertreter des tschechischen Feldlazaretts in Basra mit irakischen Vertretern, das am Montag stattfand. In Prag wurde am Dienstag die internationale Konferenz zur Unterstützung des von China okkupierten Tibet beendet. Die Konferenz, an der auch der Dalai Lama teilnahm, wurde von der Zentralen Administration Tibets, der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Stiftung Forum 2000 organisiert. Die tschechische Polizei hat einen weiteren Fall enthüllt, bei dem einem Journalisten mit dem Tod gedroht wurde. Wegen einer investigativen Reportage geriet Jiří Hinek, Redakteur des tschechischen Fernsehens, in Lebensgefahr. Als Strafe für einen höflichen Brief an deutsche Vertriebene ist der Vorsitzende eines tschechischen Opferverbandes abgewählt worden. Der Auschwitz-Überlebende Oldřich Stránský hatte im März der sudetendeutschen Landsmannschaft seine Hoffnung mitgeteilt, dass ein neu eröffnetes Büro der Organisation in Prag der Annäherung von Vertriebenen und Tschechen dienen wird. Der Verband befreiter politischer Häftlinge habe dies jedoch als schweren Vertrauensbruch bezeichnet und Stránský abgewählt. Soweit die Wochenschau.
Im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte werfen nun Katrin Bock und Gerald Schubert einen Blick in die tiefe Vergangenheit, und zwar in jener Zeit, als die ersten Slawen das heutige Böhmen besiedelten. Im anschließenden Reiseland Tschechien stellt ihnen Markéta Maurová das ehemalige Arbeitslager Vojna aus der Zeit des Kommunismus vor.
Der 28. Oktober ist der tschechische Staatsfeiertag. An jenem Tag wurde im Jahre 1918 die Tschechoslowakei gegründet. Knapp 400 Jahre lang waren die Tschechen Untertanen des Habsburger Kaisers gewesen. Doch davor existierte bereits ein unabhängiger böhmischer Staat. Thema des heutigen Kapitels aus der tschechischen Geschichte ist nicht die Gründung jener demokratischen Republik vor nunmehr 85 Jahren, sondern die ersten Anfänge dieses böhmischen Staates vor rund 1400 Jahren. Aus jener Zeit existieren zwar keine schriftlichen Quellen, auch die archäologischen Funde sind spärlich, doch dafür gibt es umso mehr Vermutungen und Sagen.
Als im 19. Jahrhundert das Nationalbewusstsein der Tschechen wieder erwachte, nahmen die Auseinandersetzungen zwischen den tschechischen und deutschen Bewohnern der böhmischen Länder zu. Unter anderem stritt man sich auch darüber, wer denn nun zuerst Böhmen besiedelt hat, Slawen oder Germanen. Jeder wollte Recht haben und so suchte man nach Argumenten. Die Tschechen beriefen sich auf die erste tschechische Chronik aus dem 12. Jahrhundert. Ihr Verfasser Kosmas schildert in dieser die erste slawische Besiedlung des späteren Böhmen. Diese in Latein verfasste Chronik diente dem Schriftsteller Alois Jirasek als Vorbild für sein Buch »Alttschechische Sagen«, das Ende des 19. Jahrhunderts erschien. Das Buch wurde zum Bestseller und auch heute kennt es wohl jedes tschechische Schulkind. Mit Sicherheit haben die Sagen das Geschichtsbild einiger Generationen von Tschechen beeinflusst.
Der Sage über die Besiedlung der böhmischen Länder zufolge irrte ein gewisser Praotec Tschech, Urvater Tschech, mit seinem Gefolge von Osten kommend durch die Landschaften, um eine neue Heimat zu finden. Man suchte eine fruchtbare, von niemand bewohnte Gegend. Urvater Tschech überquerte mit seinem Gefolge die Oder, die Elbe und schließlich die Moldau. Hier erblickten sie den einsam aus der Ebene herausragenden Berg Chrzyb, ca. 30 Kilometer nördlich des heutigen Prag gelegen. Urvater Tschech bestieg den Berg und beim Anblick der großen Ebene zu seinen Füßen hielt er eine der berühmtesten Reden tschechischer Herrscher.
»Seht, das ist das Land, das wir gesucht haben. So oft habe ich euch versprochen, dass ich euch hierher führen werde. Hier ist das versprochene Land, voll Wild und Vögel, in dem süßer Honig und Milch in Überfluss sind. Hier werdet ihr ohne Mangel leben und eine gute Verteidigung gegen Feinde finden.«
Und als Urvater Tschech sein Gefolge fragte, wie denn diese neue Heimat heißen solle, riefen diese wie du. Und so kam Tschechien zu seinem Namen. Soweit die Sage von Alois Jirasek.
Auch wenn diese Sage auf der im 12. Jahrhundert verfassten Chronik des Kosmas beruht, beinhaltet sie doch einige historische Fehler, was aber gern übersehen wurde.
Das erste Problem ist darin zu sehen, dass Kosmas seine Chronik in Latein verfasste. In dieser hieß der Urvater aller Tschechen allerdings nicht Tschech, sondern Bohem. Und seine Anhänger nannten das Land ihm zu Ehren nicht Česko, wie es Alois Jirasek in seiner Sage so schön erklärt hatte, sondern Bohemia. Ein Ausdruck, der bis heute nicht im Tschechischen existiert.
Auch kam jener Urvater Bohem nicht in ein völlig leeres und unbesiedeltes Land. Lange vor dem Einzug der Tschechen bzw. Slawen, der wahrscheinlich im 5. Jahrhundert nach Christus erfolgte, siedelten hier Kelten. Der keltische Stamm der Boier verließ die Gegend im 1. Jahrhundert nach Christus, doch sein Name blieb. Das von ihm einst besiedelte Gebiet hieß von nun an Bohemia.
Nach den Kelten kamen die Germanen, genauer gesagt die Markomannen. Diese verließen im Verlauf der großen Völkerwanderung im 5. bis 6. Jahrhundert Böhmen und nun erst kamen die Slawen. Aus den spärlichen archäologischen Funden jener Zeit geht hervor, dass Slawen und Germanen wohl einige Zeit lang nebeneinander bzw. zusammenlebten. Einige geografische Bezeichnungen im Tschechischen haben keltische bzw. germanische Wurzeln.
Etwas Wahres ist natürlich an der Sage über jenen Urvater Tschech bzw. Bohem dran, denn im 6. Jahrhundert tauchten tatsächlich die ersten Slawen in der Gegend des Chrzyb auf. Noch einige Jahrhunderte später war der Berg Chrzyb der geografische Mittelpunkt des Herrschaftsgebietes der ersten böhmischen Fürsten. Kosmas erwähnte in seiner Chronik nicht den Ursprung jenes Volkes, das sich hier niederließ. In seiner Version erfolgte der Einzug von Urvater Tschech irgendwann nach der biblischen Sintflut. Einer seiner Nachfolger jedoch, Dalimel, wird in seiner im 15. Jahrhundert verfassten Chronik konkreter. Ihm zufolge stammt der berühmte Urvater aus Kroatien. Aus diesem musste er allerdings mit seinen Anhängern fliehen, nachdem er einen Mord verübt hatte. Keine rühmliche Tat für einen Nationengründer. Doch dank jener Flucht erreichte Tschech den Berg Chrzyb und legte die Grundlage des heutigen Tschechien.
Ein weiterer Chronist, Václav Hájek Slibučan, wurde in seiner Geschichte Böhmens im 15. Jahrhundert noch konkreter und beschrieb auch den Tod und das Begräbnis jenes sagenhaften Urvaters. Damit löste er im 19. Jahrhundert ein wahres Suchfieber aus. Alle wollten jenes Grab des ersten Staatsgründers entdecken, und so manchem gelang dies auch.
Doch Doch nicht nur böhmische Chronisten befassten sich mit der Besiedlung des Landes. Die ältesten schriftlichen Quellen, die Böhmen betreffen, sind Berichte arabischer Händler bzw. Chroniken fränkischer Klöster. Die erste Quelle, in der Slawen erwähnt werden, stammt aus dem Jahre 510. Zuvor waren die Slawen ein Volk, das weit entfernt irgendwo in der asiatischen Steppe lebte und von dem man im fernen Europa keine Ahnung hatte.
Dies änderte sich während der großen Völkerwanderung. Auf der Flucht vor den Hunnen erreichten slawische Stämme Europa und besiedelten zu Beginn des 6. Jahrhunderts den mitteleuropäischen Raum von der Ostsee bis zur Adria. Im 7. Jahrhundert erfolgte eine zweite Einwanderungswelle der Slawen. Diesmal kamen sie im Gefolge des kriegerischen Reitervolkes der Awaren. Deren Herrschaftsgebiet lag in der Gegend des heutigen Ungarns und von hier ist wahrscheinlich auch ein realer Urvater Tschech mit seinen Anhängern gen Westen gezogen.
Interessant ist, dass auch im Kroatischen eine ähnliche Legende existiert. Derzufolge musste ein gewisser Urvater Charvat aus Böhmen fliehen. Er kam mit seinen Anhängern in eine fruchtbare Gegend, wo man sich niederließ und Charvatsko, Kroatien, gründete. Heutige Historiker gehen davon aus, dass beide Sagen bereits vor dem 10. Jahrhundert entstanden sind. Wahrscheinlich stammen sie aus jener Zeit, als die Slawen in der Gegend des heutigen Ungarn siedelten. Während ein Urvater Tschech Richtung Nordwesten zog, machte sich ein Urvater Charvat nach Südwesten auf.
Nun sollte man sich jedoch nicht vorstellen, dass lediglich ein slawischer Stamm im 6. oder 7. Jahrhundert Böhmen besiedelte. Sicherlich kamen verschiedenste Sippen und Stämme in die Moldau-Ebene und ließen sich hier nieder. Erst im Verlaufe einiger Jahrzehnte oder Jahrhunderte formten sich diese in einen Stamm mit einem Fürsten und nannten sich Tschechen. Wann dies genau geschah, ist unbekannt. Aber wie ging es weiter mit dem Urvater Tschech und seiner Staatsgründung? Nun, einige Zeit, nachdem man sich zu Füßen des Chrschib niedergelassen hatte, beschloss der Bruder des Tschech, ein gewisser Lech, mit seiner Sippe weiterzuziehen. Man wanderte Richtung Norden, überquerte die Berge und ließ sich in einer fruchtbaren Ebene nieder. Und so entstand, der Sage nach, Polen.
Nach dem Tode des Urvaters Tschech übernahm dessen Neffe Krok die Macht. Probleme gab es, weil dieser nur drei Töchter hatte. Die jüngste soll die klügste gewesen sein und übernahm die Herrschaft nach dem Tode des Vaters. Jene Tochter hieß Lebosche bzw. Libussa und soll die Stammesmutter der ersten böhmischen Fürsten, der Przemysliden, sein. Auch darüber, wie Lebosche ihren Gatten fand, existiert eine schöne Sage.
Da die Nachkommen des Urvaters Tschech nicht von einer Frau regiert werden wollten, machte sich Lebosche auf die Suche nach einem würdigen Gatten. Sie besaß die Gabe einer Seherin und konnte voraussagen, wo sie ihren zukünftigen Gatten finden wird. Ihr kluges weißes Pferd zeigte den Weg. Auf einem Feld fand man den Bauern Przemysl, der gerade pflügte. Und da es die Vorsehung so wollte, wurde er der Gatte der Lybusche und Herrscher über die Tschechen. Die beiden gründeten das Geschlecht der Przemysliden, das bis 1306 über Böhmen herrschte. Dann starb die männliche Linie aus. Die Mutter des bekanntesten böhmischen Königs, Karls des Vierten, war der letzte weibliche Sprössling dieses Geschlechtes mit sagenhaftem Beginn.
Bedřich Smetana setzte der Dynastiegründerin ein musikalisches Denkmal. 1881 wurde seine Oper Lebosche uraufgeführt. Aus dieser haben Sie heute bereits einige Ausschnitte gehört. Auch die Stadt Prag verdankt übrigens Lebosche ihre Entstehung. In einer Vorsehung soll sie die Gründung und den Ruhm der Stadt vorausgesagt haben.
Sieh, ich erblicke die Stadt, ihr Ruhm reicht bis zu den Sternen. Ein unscheinbares Dorf in einem Wald gelegen, 30 Meilen von hier, bespült von der Vltava-Wellen. Wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr mitten im Wald einen Mann treffen, der für ein Haus die Schwelle anfertigt. Und weil zu der niederen Schwelle sich auch große Herren neigen, sollt ihr, den Vorgang entsprechend, die Stadt, welche ihr dort erbaut, Prag nennen.
Der tschechische Ausdruck für Schwelle lautet Brach, deshalb soll die Stadt Praha heißen. In Smetanas Oper hört sich die Weissagung Lebosches über die Gründung Prags so an.
Oh!
Und mit Libusche sind wir am Ende unseres Geschichtskapitels über die sagenhafte Entstehung des böhmischen Staates.
Ein neues Kapitel aus der tschechischen Geschichte präsentierten Markéta Maurová und Gerald Schubert. Wehrpflicht, Krieg, diese Bedeutungen assoziieren sich mit dem tschechischen Wort Vojna. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts trug diesen Namen ganz unschuldig auch ein Berg in Mittelböhmen. Dann wuchs jedoch an seinem Fuße ein Arbeitslager, das später zum Synonym der Repressionen des kommunistischen Regimes wurde. Mehr erfahren Sie nun in der heutigen Sendung von Reiseland Tschechien, die Markéta Maurová vorbereitet hat. Am Mikrofon ist mit ihr auch Gerald Schubert.
Reiseland Tschechien.
V roce 1999 vláda České republiky rozhodla o zřízení tohoto památníku.
Im Jahre 1999 hat die tschechische Regierung die Errichtung einer Gedenkstätte beschlossen, welche die Leiden der tschechoslowakischen Bürger in der Zeit nach dem kommunistischen Umsturz von 1948 dokumentieren soll. Es wurde entschieden, diese Gedenkstätte an der Stelle der früheren Haftanstalt Vojna aufzubauen, welche die einzige erhaltene Einrichtung dieser Art auf dem Gebiet aller postkommunistischen Länder mit Ausnahme der Sowjetunion ist.
Zařízením tohoto typu na území někdejších postkomunistických zemí s výjimkou Sovětského svazu.
Josef Welfl war das, der Direktor des Bergbaumuseums im mittelböhmischen Příbram, das das ehemalige Arbeits- und Haftlager Vojna heute verwaltet und sich an dessen allmählicher Umwandlung in ein Museum beteiligt. Vojna liegt in einem Wald etwa 10 Kilometer südwestlich von Příbram entfernt. Die Gegend war seit dem Mittelalter durch Vorkommen von Mineralrohstoffen bekannt. Im 16. Jahrhundert wurde dort Eisenerz und anschließend Silber gefördert. Im 20. Jahrhundert wurden Uranadern entdeckt und im Jahre 1948 die Uranschächte Vojna I und Vojna II ausgehoben. Bereits vorher jedoch wurde dort auf einem Gelände zwischen den beiden Gruben ein Lager für deutsche Kriegsgefangene errichtet.
V letech 1947 až 49 zde na budování toho zázemí uranových dolů.
In den Jahren 1947 bis 49 arbeiteten zunächst deutsche Kriegsgefangene, die 1947 aus Jachimov hierher transportiert wurden, am Aufbau des Umfelds für die Urangruben und des eigentlichen Lagers. Nach der Fertigstellung der wichtigsten Dinge rund um das Lager und der ersten Schächte, die unter Aufsicht sowjetischer Berater im Uranbereich stattfand, wurden sie nach Jachimov zurücktransportiert und später überwiegend an die DDR ausgeliefert. Im Jahre 1949 wurden diese Deutschen von sogenannten Zöglingen des Zwangsarbeitslagers abgelöst. Das waren Leute, die aufgrund des damaligen Gesetzes über Zwangsarbeitslager ohne Gerichtsverfahren in diese Haftanstalten gebracht wurden. Sie beteiligten sich an Arbeiten in den Urangruben und am weiteren Aufbau des Lagers.
Eine weitere Änderung kam im Jahre 1951. Damals wurde das Arbeitslager in ein Gefängnis umgewandelt. Es handelte sich um einen der größten Gulags in der Tschechoslowakei, in dem 1500 Häftlinge inhaftiert waren und zu Zwangsarbeiten in den Gruben genötigt wurden. Die Haftanstalt gab es dort bis 1961. Zur Schließung kam es auch deshalb, weil seit 1953 ein neues, noch größeres Gefängnislager im nahen Betis existierte, und weil die Uranvorräte in Vojna allmählich erschöpft waren.
Vězně v tom období vlastně počátku 50. let
Zu den Insassen von Wojna zählten Anfang der 50er Jahre politische Häftlinge, weiter Kriminelle, Retributionsgefangene und Häftlinge, die wegen Schwarzhandels verurteilt wurden. In der ersten Hälfte der 50er Jahre überwogen eindeutig die politischen Häftlinge. Nach den großen Amnestien von 1953 und besonders 1960 sank ihre Zahl. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass unter den politischen Häftlingen zahlreiche Helden des antifaschistischen Widerstands aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs waren, Soldaten, die sowohl im Westen als auch im Osten in der Sowjetunion kämpften, aber auch Angehörige der einheimischen Widerstandsbewegung. Eine Ironie des Schicksals ist es, dass ihre Kapos in diesem Lager mitunter Angehörige des ehemaligen faschistischen Sicherheitsapparats, Kollaborateure und Verräter waren, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auf der anderen Seite der Front standen.
Kolaboranti a zrádci, kteří vlastně za druhé světové války stáli proti ním, že na druhé straně fronty.
Am Anfang haben wir erwähnt, dass das Arbeitslager Wojna als das einzige in den Staaten des ehemaligen Ostblocks erhalten blieb. Nach 1961 wurde es nämlich von der tschechoslowakischen Armee als Lager für medizinisches Material und als eventuelles Notlazarett genutzt. Von dem gesamten Areal sind jedoch nicht alle, sondern nur einige wenige Objekte erhalten geblieben.
Mezi ty nejcennější, které měli například i diváci filmů u nás možnost sledovat.
Zu den wertvollsten Objekten, die man auch in einigen Spiel- und Dokumentarfilmen sehen konnte, zählt unter anderem der Bunker. Das ist ein kleiner und niedriger unterirdischer Raum, in den unter grausamsten Gefängnisbedingungen unbequeme Häftlinge wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten geschickt wurden, die sie angeblich begangen haben. Weiter blieb das Gebäude der ehemaligen Sonderstrafzellen stehen. Das ist ein gemauertes Objekt, dessen Innenraum in eine Reihe von Zellen geteilt wurde, in denen Häftlinge ebenso wegen verschiedener Verstöße eingesperrt wurden.
Von über 10 Wohnbaracken ist eine einzige, die mit der Bezeichnung G erhalten geblieben. Außerdem erinnern ein ehemaliges Kulturhaus, eine Küche sowie eine Krankenstation an das frühere Aussehen des Lagers. Die gesamte Fläche wird man künftig von einem Turm übersehen können, der am Eingang der Gedenkstätte gebaut wird. Im Gebäude unter dem Turm entsteht ein Saal, in dem unter anderem Videoprojektionen und Vorlesungen veranstaltet werden sollen.
Dochovala se budova velitelství, kde v současné době je takřka před dokončením.
Und des Weiteren steht das Kommandogebäude, in dem derzeit eine ständige Ausstellung über die Ereignisse nach dem Februar 1948 und über den antikommunistischen Widerstand im In- und Ausland vorbereitet wird.
Problematice protikommunistického odporu doma i v zahraničí.
An der Realisierung der Ausstellung beteiligt sich Miroslav Žálek, den ich antraf, als er gerade alle Hände voll zu tun hatte. Herr Žálek zeigte mir auch einige Sachen, die die Bauarbeiter in den Baracken gefunden haben und die das Leben der Häftlinge dokumentieren.
Zum Beispiel einige Seiten eines portugiesischen Wörterbuchs, Essschalen ursprünglich deutscher Herkunft. Weil deutsche Soldaten zur Zeit des Kriegs solche Schalen aus Duralumin hatten. Die Schaufel und eine Hacke wurden unter besonderen Umständen in einer Baracke unter dem Boden gefunden. Dort wurde ein Aushub entdeckt, der wahrscheinlich auf einen Fluchtversuch hinweist.
Und wie sah eigentlich das Leben im Lager aus? Es richtete sich nach einem strengen Regime. Um 6.30 Uhr aufstehen, im Falle, dass man Morgenschicht hatte, um 4.45 Uhr. Zapfenstreich um 21 Uhr, im Winter um 20 Uhr.
Ty vězni nastupovali na práci, na tu práci byli odváženi, buď autobusy, pokud se ta práce.
Die Häftlinge wurden zur Arbeit eingesetzt. Sie wurden entweder mit Bussen zur Arbeit gebracht, wenn sie in weiter entfernten Lokalitäten arbeiteten, oder sie gingen in einer Formation zur Arbeit, bewacht von bewaffneter Begleitung. Sie arbeiteten sowohl in Gruben als auch über Tage, bei der Uranförderung und bei Bauarbeiten. Es ist kein Geheimnis, dass der wesentliche Teil der Bebauung vom Schibram, besonders die Siedlung unter Pschesowe Hory, die seit Ende der 40er Jahre gebaut wurde, eigentlich von den Häftlingen errichtet wurde.
Od sklonku 40. let vlastně stavěli potrestaní.
Dreimal täglich fanden Appelle statt, bei denen die Häftlinge gezählt wurden. Zu Appellen wurde häufig auch in der Nacht aufgerufen. Freizeit hatte man sonntags, später auch samstags. Die Häftlinge nutzten sie zur Hygiene, wuschen ihre Wäsche, schrieben Briefe, besuchten sich gegenseitig in ihren Baracken und diskutierten, spielten Schach. Häufig wurden sie jedoch auch in ihrer Freizeit zu verschiedenen Arbeiten im Lager gezwungen.
Poté se vězni vraceli zpátky do vězeňského zařízení, kde byla v některých případech.
Nach der Arbeitsschicht kehrten sie in die Gefängnisanstalt zurück. Dort mussten sie jedoch auch anschließend noch arbeiten. Man nannte dies freiwillige Arbeit, sie war jedoch im Grunde Pflicht. Viele Häftlinge hatten erschwerte Bedingungen zur Regeneration ihrer eigenen Kräfte.
Na regeneraci vlastních sil.
An dies alles wird künftig das Museum erinnern. An seiner Entstehung beteiligen sich das Bergbaumuseum sowie das Museum des Dritten Widerstands in Příbram, aber auch Forschungsstellen in Prag sowie der Verband politischer Gefangener. Die Gedenkstätte wird im Frühling 2005 eröffnet.
Am Mikrofon war Margareta Maurova und Gerald Schubert. Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte